Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht's um, wie sage ich das jetzt? Es ist schwierig, das in ein Wort zusammenzufassen. Ich glaube, wir nennen es einfach Business oder sowas. Ihr werdet dann gleich hören, warum und wieso. Neben mir und bei mir sitzt der liebe Gerhard. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, servus.
Backstage Café. Lieber Gerhard, bevor wir in das Thema gehen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wohin du kommst, woher du gehst. Das war jetzt ein bisschen vertraut. Oder vor allem auch, was du beruflich machst, weil dann wissen die Leute auch gleich bald, worum es in der Folge gehen wird.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es geht heute um Business speziell. Was trifft natürlich jeden Unternehmer besonders? Steuerrecht. Das ist nämlich mein Steckenpferd. Ich bin Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei in Wien seit mittlerweile fast einem Jahr. War davor auch jahrelang angestellt, also habe schon mit viel zu tun gehabt. Und aufgrund meiner Erfahrung habe ich mich auf Künstler spezialisiert, auf internationales Steuerrecht und dachte mir deswegen, dass ich euch mal da ein bisschen mehr darüber erzählen kann, worauf Künstler üblicherweise so stoßen im Steuerrecht und was es da so zu beachten gibt.
Sehr cool, sehr cool.
Also in unserer Kanzlei gibt es einerseits, habe ich Mitarbeiter, die in diversen Bereichen spezifiziert sind, aber wir sind auch eine Unternehmensgruppe, wo in Summe so um die ca. 20 bis 25 Mitarbeiter tätig sind. Das heißt, da hat man alle möglichen Themen, sei es jetzt eben bei mir zum Beispiel die Künstlerbranche oder auch Experten im Gastronomiebereich oder der Lohnverrechnung. Also geballtes Wissen sozusagen im Haus, auf das man jederzeit zurückgreifen kann.
Sehr cool, ich denke da sehr groß an, wenn man mal Veranstaltungen macht und dann geht es natürlich auch ein bisschen in die Gastronomie rein oder man hat dann Angestellte, ist man wahrscheinlich top versorgt.
Genau so
aber
ist es.
Aber vielleicht mache ich schon zu viel Werbung für euch.
Liebend gerne.
Bevor wir in das Thema gehen, haben wir auch für dich den allgegenwärtigen, berühmt-berüchtigten, omnipräsenten Fragenhagel.
Okay.
Du darfst jetzt gleich drei Fragen ziehen, vorlesen und kurz und knackig beantworten.
Kurz und knackig, okay.
Und es sind Fragen, die nicht mit Musik und Business zu tun haben, damit wir dich wirklich gut kennenlernen. Bitte schön.
Ich verstehe. Welches Buch würdest du gerne nochmal zum ersten Mal lesen? Das ist eigentlich relativ leicht, weil ich bin so ein Typ, mich interessieren einfach so eher so, ich sag mal, politische Themen, sag ich einmal. Und am meisten gecatcht hat mich, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal. Auf jeden Fall Blackout war ein Wahnsinnsbuch.
Ah, ja.
Und auch andere vom selben Autor, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber natürlich, wie die Frage passenderweise sagt, nur zum ersten Mal ist es wirklich spannend.
Ja, verstehe.
So, noch eine?
Bin ich froh, dass du nicht STGB gesagt hast.
Nein, es gibt in der Freizeit tatsächlich noch andere Themen.
Ja.
Hoppala. Welches Tier wärst du gern für einen Tag? Puh, jetzt wird schon schwieriger. Ich würde sagen, ein Vogel. Weil man einfach alles von oben beobachten kann, einen anderen Blickwinkel hat und schnell von A nach B kommt.
Verstehe, ja. Tja, letzte
und
Frage.
Last but not least. Lieblingshobby außerhalb der Musik? Das variiert tatsächlich immer, weil ich mache auch Sachen gerne, weil Abwechslung besteht. Aber aktuell vielleicht Sport im Sinne von Laufen gehen, auch bei Wettbewerben und sowas mitmachen. Das mache ich ganz gerne.
Ah, interessant. Sehr cool. Sehr sportlich. Für die Menschen, die im Hintergrund so ein Schnaufen und Hecheln und Pusten hören. Nein, es ist leider kein Ventilator oder Klimaanlage. Es ist der Studiohund Sine oder die Studiohündin Sine. Aber sie versucht auch, dass sie uns frische Luft zuwedelt. Gut, Thema Business.
Mhm.
Ich gebe gleich mal so ein Disclaimer. Das wird wahrscheinlich die informativste und die inhaltlich reichhaltigste Folge werden, aber wahrscheinlich auch sehr strukturiert. Also nehmt eure Blöcke und Stifte bei Hand und schreibt fleißig mit. Was jetzt kommt, bringt mir zumindest in der Praxis viel oder hat mir viel gebracht.
Das freut mich.
Und um diese Strukturiertheit gleich mal loszubeginnen, hätte ich gesagt, teilen wir mal die Folge in drei Teile. Das sind so die drei Dinge, die alle Selbstständige, Kreative, Kunstschaffende interessieren, berühren, wo sie sich fragen, wo sie teilweise Angst haben, wo sich Mythen drum scheren und Leute dann irgendwie nervös werden. Weil es geht einerseits um Gründung und Firma und wie und was. Dann geht es auch um das ganze Rechnungswesen und alles drumherum. Und zu guter Letzt werden wir ein bisschen in das Finanzwesen reintauchen. Und somit hoffen wir, dass man euch am Ende der Folge so ein Allround-Paket an alle Fragen erklärt, damit man mal selbstsicher die erste Rechnung und die erste Buchung machen kann, ohne gleich eine Steuerberatungsfolge Deep Dive zu machen. Fangen wir mal von vorne an, hätte ich gesagt. Gerhard, muss ich mich selbstständig machen, wenn ich Musik mache?
Ah, da kriegst du jetzt natürlich eine klassische Juristenantwort, es kommt darauf an. Das kann ich eigentlich bei fast jeder Frage so beantworten.
Sehr gut.
Nein, Spaß beiseite. Grundsätzlich, wenn man das Business ernsthaft betreibt im Sinne davon, dass man auch wirklich davon leben möchte, das ist jetzt mehr als ein Hobby, sondern wirklich ein Business Case, wie es so schön heißt, ja, dann wird einem nichts übrig bleiben, als auch sich beim Finanzamt bei der SVS gegebenenfalls zu melden und ja, eben dort dann sich zu registrieren und später auch Steuern und Abgaben zu zahlen zu müssen, wie jeder andere Unternehmer.
Ja, ja. Gibt es da so eine Grenze, wo man sagen kann, ab dann zahlt es ja aus, dass man sich selbstständig macht und wenn man nur ungefähr ein, zwei Gigs spielt im Jahr, ist eh wurscht?
Man müsste tatsächlich durchrechnen, wenn man nur ein paar Auftritte hat, ob man nicht sowieso rein rechnerisch in einer Verlustzone bleibt, weil man darf nicht vergessen, was viele vielleicht nicht bedenken, wenn man jetzt weiter weg irgendwo Auftritte hat, kann man noch Kilometergeld, Diäten und dergleichen absetzen, es gibt dann noch Pauschalen und so weiter. Und ein Unternehmen, das dauerhaft Verluste erzielt und auch keine Gewinne plant zu erzielen, wenn man jetzt zwei, drei Auftritte hat, wird das möglicherweise der Fall sein, dann ist man in der Liebhaberei, das heißt, dann ist man in einem Hobby und nicht in einem steuerpflichtigen Element sozusagen.
Ja. Ich glaube, so ein Thema, das sollte man sich genau anschauen und überlegen, wie man das dann betreibt. Das glaube ich, so allgemeine Thema-Zielsetzung, überlegen, was man will, ist eh, haben wir, glaube ich, gefühlt jede Folge. Und jetzt natürlich umso mehr, weil es halt um etwas geht, unter Anführungszeichen, was halt Konsequenzen haben kann, wenn man es nicht richtig macht, leider. Mhm. Vielleicht um so das Thema Selbstständigkeit ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Man kann ja, vor allem wenn man in einer Band ist, ja gemeinsam, unter Anführungszeichen, selbstständig werden oder eine Firma gründen. Mhm. Welche Modelle gibt es in der Praxis oder wie kann man das machen oder welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Gründungsformen?
Also die Frage ist, möchte man in der Band jeder gleichberechtigt sein und jeder ist unternehmerisch tätig, dann ist jeder de facto selbstständig. Dann empfiehlt sich irgendeine Personengesellschaft, OG, GSBR beispielsweise, wo dann auf Ebene dieser Gesellschaft die Gewinne ermittelt werden und das wandert, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, in die einzelnen Steuererklärungen hinein. Oder möglicherweise, dann bräuchte man aber wieder mehr das Dienstverhältnis, die Elemente des Dienstverhältnisses, dass man zum Beispiel sagt, ein Musiker ist angestellt bei der Band, dann ist ein klassischer Dienstnehmer, wenn eben die Voraussetzungen für Dienstverhältnis vorherrschen und kein Werkvertrag. Mhm. Aber das wäre, glaube ich, eine eigene Folge, die Unterschiede Dienst- und Werkvertrag.
Ja. Absolut, ja. Aber das heißt, es ist eh schon mal gut, dass man müsste als Band keine Firma gründen. Man kann einfach unter Anführungszeichen individuell selbstständig sein und dann...
Wobei, wenn man gemeinschaftlich selbstständig ist, dann gründet man automatisch quasi so eine Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, eine GSBR.
Auf das wollte ich hinaus, sehr gut, dass du die Überleitung gemacht hast. Weil diese GSBR kann in der Praxis ja sehr formlos sein, gell?
Ist sie, genau.
Genau. Und der Vorteil ist ja, dass man gemeinsam agiert. Das heißt, man kann einfach sagen Band GSBR und dann heißt es, man kann quasi eine Rechnung schreiben und es müssen nicht fünf EinzelmusikerInnen eine Rechnung an einen Veranstalter schreiben.
Genau. Und das Ergebnis wird dann unter den Mitgliedern, wie halt die Beteiligungsverhältnisse sind, prozentuell gleichmäßig, ungleichmäßig, das ist alles gestaltbar, dann aufgeteilt.
Ja, das Gute an der GSBR, oder korrigieren wir uns falsch ist, Thema Beteiligung, man kann ja auch sagen, hey, Singer-Songwriter ist unter Anführungszeichen mehr beteiligt, dann kann das nicht durch vier dividiert werden, sondern auch durch fünf, dass jemand zum Beispiel zwei Anteile hat, weil das kann man ja, wenn man es im Finanzonline eingibt, ja glaube ich ja eh prozentuell einteilen.
Exakt, also wirklich auf den Prozentpunkt genau. Man kann auch den einen zu 17% beteiligen, den anderen zu 25% etc. bis man halt auf die 100 kommt.
Ja, ja. Und was ist dann der Unterschied zur OG? Ist das dann im Endeffekt dasselbe, nur ein anderer Name oder hat das andere?
Steuerlich keine Unterschiede, es sei denn, ich meine... Man darf ja träumen. Die Umsätze in der GSBR übersteigen 700.000 Euro, weil dann muss man eine UG gründen, gesetzlich. Mhm. Beziehungsweise der Unterschied ist einfach nur gesellschaftsrechtlich, dass eine GSBR eben, wie du richtig gesagt hast, von Anfang an automatisch durch Handeln entsteht und eine UG muss wirklich gegründet werden über Notar und braucht einen Gesellschaftsvertrag und dergleichen.
Und das ist nicht billig, was aus eigener Erfahrung war. Sobald Notare im Spiel sind.
Ist ein zusätzlicher Kostenfaktor auf jeden Fall.
Ja. Das ist schon mal ganz gut, da haben wir einen guten Grundbaustein. Sei es, wenn jetzt unsere fiktive junge Band sagt, na, es sind nur zwei, drei Leute, die bleiben einfach selbstständig bis hin zu, na, sie wollen eine GSBR gründen, eintragen oder auch nicht, formlos mit Vertrag oder nicht, wegen der eigenen Sicherheit oder auch nicht, bis hin zu, ja, sie machen etwas Handfestes mit Notar, OG, das sind, glaube ich, ein gutes Spektrum von einfach wenig bis hin zu vielschichtig, komplexer und auch wahrscheinlich abgesicherter oder geregelter.
Genau, so kann man sie wesentlich zusammenfassen, ja.
Weil du vorher das Finanzamt angesprochen hast und die SVS. Mhm. Wo ist der Punkt, wie und wann und wo gebe ich das dem Finanzamt bekannt?
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Unternehmen auf Gewinne abgezielt ist, weil sonst wären wir wieder beim ersten Thema, Liebhaberei, Hobby und dergleichen, dann müsste ich es eigentlich dem Finanzamt bekannt geben in dem Moment, wo ich damit starte. Mhm. Und bei der SVS grundsätzlich genauso, bei der Sozialversicherung der Selbstständigen. Als Künstler, Musiker, Kreativbranche hat man aber den Vorteil, dass man bis zu einem Gewinn von rund 6.000 Euro, dass man bis dahin bei der SVS nicht pflichtig ist, dass man keine SVS-Beiträge zu zahlen hat, weil man sogenannter neuer Selbstständiger ist.
Ja.
Dementsprechend muss man sich auch erst nachher bei der SVS melden.
Voll. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen entlastend. Also wie das zum ersten Mal gehört habe, war das sein, um Gottes Willen, im Sparen muss das nicht sein, weil natürlich bekannt geben muss man es, weil die Obrigkeiten wollen jetzt natürlich wissen, was man tut und verdient. Aber man muss nicht sofort Steuern oder Abgaben oder SVS-Beiträge zahlen. Nur zum Thema Gründen und Gründungsform. Wie sieht es mit einem Verein aus? Bietet sich sowas an, als Band einen Verein zu gründen? Oder sollte man eher davon abraten? Oder ist es, kann man das gern machen, je nachdem?
Also nicht, um jetzt spitzfindig zu sein, aber bei Vereinen werden wir wahrscheinlich von gemeinnützigen Vereinen sprechen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Mhm. Und für Gemeinnützigkeit darf aber keine Gewinnerzielungsabsicht bestehen, sondern nur eben für den Verein an sich irgendeine Tätigkeit, die auch dem Gemeinwohl dient. Und wenn man das Business Case aufziehen will, dann wird das als Verein nicht funktionieren, weil der Verein eben als Wesen hat, dass man nichts damit verdient, jetzt vereinfacht gesagt.
Ja, gut, auch gut zu wissen.
Ja.
Vielleicht, um auf das Thema Liebhaberei schon mal einzugehen, weil du das vorher schon angesprochen hast. Wenn ich jetzt einen Gig habe, dann habe ich ja Gagen. Und das ist zwar eine Einnahme, aber das muss ja nicht gleich Gewinn sein, oder? Weil du hast ja vorher schon ein paar so nette Wörter gesagt, die man davon abziehen kann.
Genau.
Vielleicht
genau.
Magst du dann so einen Einblick geben, was ist Umsatz, was ist Gewinn, was kann man geltend machen, was kann man absetzen, was kann man abschreiben?
Genau, also grundsätzlich Umsatz ist die Einnahme, die man hat. Das heißt, wenn der Kunde oder der Auftraggeber oder wer auch immer einem ZB 500 Euro zahlt, dann ist das der Umsatz, der gegebenenfalls eben, deswegen heißt es auch so, der Umsatzsteuer unterliegt. Davon kann man dann diverse Ausgaben, die damit im Zusammenhang stehen, einerseits tatsächliche Ausgaben wie Ausstattung etc. Oder wenn es größere Investitionen sind, die mehr als 1.000 Euro kosten, dann muss man sie auf mehrere Jahre aufteilen. Das ist dann die sogenannte Abschreibung. Zusätzlich kann man aber auch immer, und da ist es dann gut, dass man Vergleichsrechnungen macht, auch Pauschalen ansetzen. Das heißt, statt den tatsächlichen Ausgaben mit pauschalen Prozentsätzen arbeiten. Da gibt es auch speziell für Künstler eigene Pauschalsätze. Ja, das ist es im Wesentlichen und genau.
Voll, so wie zum Beispiel gar nicht gewusst mit den Pauschalen, das muss man gleich mal auschecken.
Ja.
Voll, und auch eben bei jedem Gig irgendwie dann jede Rechnung, was Tanken betrifft, teilweise Pickerl, Fahrtgelder, Fahrtkosten, teilweise Taggelder, wenn man irgendwann den ganzen Tag unterwegs ist.
Genau, das war, was ich am Anfang auch kurz schon angesprochen habe. Es gibt dann eben auch so Kosten, die, sie sind nicht fiktiv, weil sie sind ja tatsächlich angefallen, aber die pauschal abgegolten werden. Zum Beispiel eben das Kilometergeld für Fahrten oder Diäten, Taggelder und dergleichen.
Ja, das ist dann der Moment, wo man das macht in seiner eigenen musikalischen Karriere, wo man sich mal überlegt, jetzt sollte ich das vielleicht einmal irgendwo angeben. Naja, dann schauen wir uns das einmal an. Da habe ich jetzt doch vielleicht 2-3 Gigs mehr gespielt, als ich dazu verdienen hätte dürfen oder sollen. Schauen wir das einmal an, wie ich das tue. Und dann rechnet man das durch und dann zieht man alles ab und dann kommt man drauf. Eigentlich habe ich da vorher Minus gemacht. Also rein buchhalterisch betrachtet, das ist dann teilweise traurig. Natürlich sind es tolle Gigs und man spielt das halt gern. Es ist die andere Sache, aber ist vielleicht dann auch oft so Dämpfer oder Bremse oder vielleicht ist es ja gut, dass man dann rein von aus der Buchhaltung nicht so viel verdient, wenn man so dann auch vielleicht was Sport zum Dazuverdienen, wenn man eher einen Job hat.
Genau, so ist es ja. Beziehungsweise wenn man Verluste hat, kann man es dann sogar gegenrechnen.
Voll, ja.
Ja, was man natürlich zusätzlich noch beachten muss, das sind jetzt alles Ausgaben, die im Zusammenhang stehen mit Auftritten, aber ganz generell alle Ausgaben, die irgendwie mit dem Unternehmen zusammenhängen, sei es Büromaterial, sei es Miete für einen Probenraum etc. Also sobald eine Ausgabe einen Connex hat zu einem Auftritt, zum Unternehmen, in dem Fall eben dem Musikbusiness, ist diese Ausgabe auch grundsätzlich abzugsfähig.
Ja.
Das wollte ich noch ergänzt haben, bitte.
Gern. Das Ego, da sind wir schon irgendwie so bei der, ein bisschen in der Buchhaltung drin, aber ich finde es sehr wichtig, dass man das am Anfang ja schon macht oder sich überlegt, wenn ich am Anfang vom Jahr jetzt plan, hey, wo will ich als Band hin, welche Gigs spiele, wo habe ich vielleicht Einnahmen, wo habe ich Ausgaben, da brauche ich mal jemanden, der Technik macht, dann brauchen wir vielleicht einmal Auto zum Ausborgen oder Technik zum Ausborgen. Das sind die Gedanken, die man sowieso machen muss. Und ich finde ja so die Buchhaltung an sich nicht ein nerviges Etwas, was ich am Ende vom Jahr tun muss, sondern ich tue das gerne oder mit der Band bewusst schon am Anfang, um vorauszuplanen. Weil wenn wir jetzt in der Band irgendwie wissen, wir haben diese Konzerte, dann wissen wir bei jedem Konzert anhand von einer Schablone, anhand von Copy-Paste, das sind die Ausgaben, Kilometergeld, das sind Gageneinnahmen, das sind Merch-Einnahmen, da haben wir vielleicht Trinkgeld gekriegt, das kostet unser Techniker, das kostet vielleicht ein zugemieteter Musiker, das kostet Tanken, das kostet Verpflegung, Hotel. Dann haben wir zwar eine Liste, das zum Anfang ist, aber das Gute ist, wenn man das mal gemacht hat, wenn ein Gig dazu kommt, brauche ich das einfach kopieren, diesen Block an Zeilen. Und wenn ich es schon im ungefähren Ein- und Ausgabenformat gemacht habe, dann können wir später noch darüber reden, was das ist, dann habe ich quasi eine laufende Buchhaltung, die einfach nur aktualisieren muss und mit Rechnungen hinterlegen muss. Und das Gute ist, ich sehe dann auch relativ gut, ah scheiße, wenn wir da jetzt diese 10 Gig spielen, dann haben wir so viel dazu verdient, was gut ist, aber müssen wir versteuern. Aber vielleicht ist es ja gut, dann können wir zum Beispiel ein Mischpult oder so kaufen. Gleichzeitig, wenn ich weiß, anhand der Kosten, die ich vielleicht erst am Ende vom Jahr wüsste, wenn ich es am Anfang schon berücksichtige, ah scheiße, da geht uns das Geld aus dem Konto, da müssen wir vielleicht nur irgendwo Merch verkaufen oder Sponsoring uns holen oder sonst irgendwas. Dann ist es ja also ein gutes Tool, eine vorgezogene Buchhaltung, um eine Finanzplanung zu machen.
Genau, und genauso ist es natürlich auch dann später, wenn man vielleicht mehrere Gigs gleichzeitig, Anfragen für mehrere Gigs gleichzeitig bekommt, auch ganz gut sich durchzurechnen, rentiert sich das überhaupt oder nicht? Oder mache ich eigentlich Verlust, wenn ich diesen Auftrag annehme?
Genau, bis hin zum eben selber booken, wenn mir Veranstalter ihn fragt, hey, was verlangt denn ihr? Dann sage ich nicht irgendwie so Zeug, die mir aus dem Bauch rauskommt, sondern dann sage ich ganz hart, naja, das sind die Anfahrtskosten, das sind die Spritkosten, sehr Anfahrtskosten. So viel brauchen wir an Material, dann müssen wir das noch zupacken, das noch auskaufen, die Technik kostet so viel. Dann sind das halt so viele Stunden Auftritt, so viele Stunden Fahrt, so viele Stunden Probenzeit, da kann man vielleicht den Stundensatz auch ausrechnen, wenn ich lustig bin.
Und man kommt viel besser in Verhandlungen
dann. Genau, rein. Und dann ist es nicht so ein, ja, lange halt ein Tausender mäßig, sondern ist es so ein, naja, lieber Veranstalter, damit wir den Gig mit einem Plus machen können, brauchen wir mindestens 1200, dann hat das gleich mal Hand und Fuß.
Genau.
Man, dann muss man nicht darüber reden, ob sich das ausgeht, das soll jetzt nicht in Stein gemeißelt sein. Voll. Und eben, wie du gesagt hast, die ganzen Rechnungen, die ich dazu habe, theoretisch kann ich ja sagen, hey, Proberaum kostet uns im Jahr, waren jetzt 700 Euro, weil jeder im Monat X zahlt. Da müsste man theoretisch 3 Gigs dafür spielen, dass wir das einer kriegen. Also auch so kann ich natürlich kalkulieren. Und jedes Kabel, jedes Blacktrom, jede Stromkosten, jede Rechnung ist theoretisch, wenn man es nicht verwendet oder einrührt in die Buchhaltung, ausgeschmissenes Geld, wenn man sagen will.
Genau, ja.
Ein bisschen, warte mal, wo ist denn die Grenze? Wenn ihr Bier für den Proberaum kauft.
Ja, das Thema ist immer, wenn du Ausgaben hast, die gleichzeitig auch einen privaten Nutzen haben, dann tust du dir schwer, sie abzusetzen. Mhm. Weil du genießt es leider auch als Privatperson.
Ja, ja.
Außer du, vielleicht kann man anders argumentieren, wenn du sagst, privat schmeckt dir Bier eigentlich gar nicht. Aber das ist schon eine sehr theoretische Diskussion mit dem Finanzamt.
Ich sehe schon, wenn man so mal so eine Aufstellung gemacht hat mit allen Ausgaben und Einnahmen, ist wahrscheinlich sowieso der Punkt, ich meine, wenn man es für sich selbst macht, zur Struktur, cool. Aber wenn man vorhat, es am Ende vom Jahr einfach auch abzugeben, eins zu eins ins Finanzamt, dann sollte man das vielleicht einmal irgendwo drüber schauen lassen und nicht einfach so machen und sagen, das war's, da liebes Finanzamt, da hast du einen USB-Stick mit meinem Excel. Das ist wahrscheinlich sowieso was, was jemand drüber schauen sollte. Dann
würde sich natürlich empfehlen, ja.
Voll, ja. Ich würde sagen, gehen wir da später nochmal hin zum Thema Buchhaltung und den ganzen einen Ausgaben. Jetzt haben wir schon einen guten Überblick, weil, also wenn wir sagen, das ist jetzt so der Überblick, dieses Kosten und alles berücksichtigen. Wir haben ja schon über Gründung geredet und welche Gründungsformen man wählen kann. Am Ende kommen wir nochmal zurück zum tatsächlich Buchhaltung und Finanzieren. Aber dazwischen ist noch sehr viel frei.
Ja.
Bevor wir das dazwischen gehen, also Überleitung zu einer Überleitung zu einer Überleitung gemacht, weil du schon SVS angeredet hast und wir das Finanzamt geredet haben, vielleicht reden wir noch über die WKO. Mhm. Was ist das?
WKO ist die Wirtschaftskammer, also für die Wirtschaftstätigen. Allerdings als Musiker unterliegt man nicht der Wirtschaftskammerpflicht. Das ist diese Unterscheidung, hat man vielleicht schon mal gehört oder mal gelesen, zwischen alten und neuen Selbstständigen. Mhm. Alte Selbstständige unterliegen der Wirtschaftskammer, das sind die klassischen Gewerbebetriebe wie Handwerker etc. Und neue Selbstständige, da gehört eben der Musiker auch dazu, ist nicht bei der WKO pflichtversichert und daran knüpft dann auch eben, wie eingangs erwähnt, auch die SVS-Pflicht an.
Das heißt, muss ich mich bei der WKO anmelden als Musiker oder nicht? Oder heißt das nur, dass man die Kammerumlage nicht zahlen muss als Musiker?
Du musst dich nicht anmelden. De facto wirst du wahrscheinlich von der WKO auch eine Absage kriegen oder sie werden sagen, sie sind leider nicht für dich zuständig.
Okay. Ist auch gut zu wissen, weil das Thema WKO ist halt oft bei Leuten halt immer so ein, weiß nicht, was das für ein Verein ist, was wollen die, muss ich das irgendwo hinschreiben?
In dem Fall als Musiker nicht.
Genau, ja, ist gut zu wissen. Ich meine, wenn man dann zum Beispiel überlegt, sollte ein angehender Techniker in den Podcast hören oder so, da geht es wahrscheinlich dann schon, wenn man was anderes macht als wie kreativ, also Tontechnik, Studio, Label, Veranstaltungen, also alles, was wahrscheinlich anders ist, ist schon mal reglementiert. Und
also es sind eben eher diese handwerklichen Berufe, die der WKO unterliegen, aber im Zweifel einfach kurze Kontakte mit der WKO, das Business erklären und die sagen einem dann schon, ob man Beiträge zu zahlen hat oder nicht.
Voll. Also kann ich auf alle Fälle empfehlen, weil die unabhängig davon, dass es natürlich eine Installation ist, wo man sie anwenden muss, man muss was zahlen, yay. Ich war da mal bei uns in Neustadt im WKO und die Dame hat sich da 2 Stunden Zeit genommen und ich habe da alle möglichen Fragen mitgenommen und die hat mir fast alles beantworten können oder mich zumindest weiterverwiesen. Mhm. Also das sind im Thema Selbstständigkeit, A-Richtung, Steuer und Recht und alles, was drumherum eigentlich Berührungspunkte hat, sind die auch sehr gut beraten und können da gut Auskünfte geben. Wobei ich kann nur für die eine Dame, die mich beraten hat, in Neustadt sprechen. Aber empfehle voller Fälle, auch wenn es jetzt für unter Anführungszeichen uns MusikerInnen nicht relevant ist.
Genau, zusätzlich gibt es auch noch, das ist auch eine, ich sag mal, Tochtergesellschaft, nenne ich es einmal, ohne dass ich genau weiß, was es jetzt ist, von der WKO, das ist das Gründerservice. Das kann man auch sehr empfehlen, gerade eben, wenn man in Gründung ist, Rechtsformwahl und dergleichen.
Gut, dass du sagst, ich habe nämlich eine Broschüre von der Gründungsservice. Das ist ungelogen so 150-Seiten-Ding. Ja. Und es ist ein, du kannst jede Seite ist so packt mit Informationen, da kannst du einen Businessplan machen, Finanzplanung machen, du kannst quasi eine so Zielsetzung machen, so was, wie vermarkte ich mich als Selbstständiger und was sind meine Dinge, was ist mein Publikum, also das ist sehr reichhaltig, sage ich jetzt nochmal. Also sehr viel von dem, was wir im Podcast schon mit anderen Folgen erwähnt haben, mit erkenne deine Ziele, deinen Wert, deinen Markt, deinen USP, ist da drinnen genauso, ist natürlich ein bisschen Selbstständigen gebrandet, aber das kannst genauso verwenden als dann für Zeichen nur richtig. Brand. Sehr cool, dass du das gesagt hast. Gut, dann haben wir gesagt, sind wir mal gegründet, haben wir mal eine Gründungsform und schon eine Finanzplanung gemacht. Jetzt habe ich die ersten Gigs und dann muss ich sowas schreiben, was sich eine Rechnung nennt, damit ich ja das Geld kriege. Außer dass die Person, die Veranstalter ist so nett und gibt mir auf die Hand irgendwas und sagt, passt schon.
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Die Person verzichtet auf ihr Recht, eine Rechnung zu erhalten, natürlich. Vielleicht einmal so die Einstiegsfrage zum Thema Rechnungswesen. Ja. Honorar oder Rechnung? Was schreibe ich? Was ist der Unterschied? Was brauche ich?
Unterschied gibt es eigentlich keinen. Es hat sich irgendwie eingebürgert, dass das eine Honorar, das eine Rechnung heißt. Also wir zum Beispiel Steuerberater, wir schreiben Honorarnote für unsere Rechnungen. Wenn man jetzt zum Biller oder was geht, dann sind das klassische Rechnungen, aber inhaltlich ist es genau dasselbe.
Es sind dieselben Bestandteile, genau. Es kommt auf dasselbe hinaus.
Gesetzlich gibt es auch nur die Rechnung.
Ja, genau. Voll. Ich habe mal gehört, vielleicht ist das so der erste Mythos, den wir gleich mal crashen können. Eine Rechnung braucht eine fortlaufende Nummer und Honorar ist befreit davon?
Ja, nein, das muss ich korrigieren. Beides braucht fortlaufende Nummer.
Okay, aber das haben mir nämlich viel gesagt, warum schreibst du Rechnung? Du als Musiker musst du Honorar schreiben, weil das ist eine Dienstleistung und außerdem musst du bei einer Rechnung eine Rechnungsnummer schreiben und beim Honorar brauchst du das nicht. Das ist gleich mal wahrscheinlich so das
ja, erste. Ja, es ist immer wichtig, eine fortlaufende Nummer, weil die Finanz dann durch dieses System prüfen kann, ob alle Rechnungen oder nennen wir so Honorare vorhanden sind oder irgendeine Nummer rausfällt.
Sehr gut zu wissen. Wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, es gibt ja fixe Bestandteile, die drauf sein müssen. Mhm. Kann man das so pauschal benennen oder ist das so viel, dass es dafür irgendwo Vorlagen gibt, wo man sagt, lotze
ich
das runter?
Ich wollte gerade sagen, es sind glaube ich 10 Bestandteile, die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, weil das findest du in Google.
Ja.
Und es gibt auch genug Vorlagen im Internet, die man verwenden kann. Ja, es ist jetzt kein Geheimnis, natürlich der Empfänger muss draufstehen, die Leistung, das Datum, Betrag, Steuerhinweis und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, man findet genug Vorlagen in Google.
Ja, ja. Du hast es vorher schon angedeutet, eine Rechnung sollte man immer schreiben oder ausstellen. Ob es jetzt das Gegenüber annimmt oder nicht, ist nicht mein Problem, aber...
Genau, genau.
Voll.
Also beziehungsweise es ist auch zulässig, dass das Gegenüber für einen sozusagen eine Abrechnung macht. Also man muss nicht zwingend selber schreiben, sondern wenn das eine große Agentur ist, dann machen die vielleicht Abrechnungen für einen
selbst. Ah ja, stimmt, natürlich, ja, stimmt, ja. Und da spielt es ja keine Rolle, ob es jetzt bar oder überwiesen ist.
Grundsätzlich nicht, nur wenn wir über den Grenzen für die Registrierkasse sind, also 7.500 €, dann ist das Thema natürlich, dass man eben eine Registrierkasse braucht, wenn man Barumsätze hat, die, das war jetzt ein bisschen umständlich formuliert, ja. Wenn die Umsätze 15.000 € übersteigen und Barumsätze mindestens 7.500 € übersteigen.
Das heißt für mich im Umkehrschluss als Band, wenn ich Merch kaufe, ist also das erste Thema, was manche so sagen und natürlich niemand offiziell hört, naja, wir machen uns nicht selbstständig, weil da brauchen wir sofort bei jedem Merchverkauf, müssen wir Registrierkasse und eine Rechnung ausstellen. Aber das hast du ja somit widerlegt, wenn es nicht die Grenze übersteigt.
Also da muss ich kurz einhaken.
Ja,
Registrierkasse, richtig. Rechnung muss man trotzdem immer erstellen, natürlich. Ja. Aber das kann man dann auf einem klassischen Blog machen.
Okay, das heißt, die muss man nicht ein unnötiges System anschaffen, das teuer ist.
Genau, genau.
Cool.
Wobei Registrierkassensysteme mittlerweile kriegst du auch um ein paar 100 €.
Tatsächlich, ja, voll. Aber ich meine, gerade als junge Band sind ein paar 100 € auch viel wert. Aber es ist auch gut zu wissen, wenn ich sage, aber so ein Durchschlagblock, da schreibe ich einfach drauf.
Genau, und tschüss, richtig.
Fertig. Super. Zum Thema Rechnung. Wenn ich jetzt ein Geld kriege, überwiesen ist eh klar, dann kommt es auf mein Konto. Mhm. Wenn ich es jetzt bar kriege, sollte ich jetzt wahrscheinlich draufschreiben auf die Rechnung, dass es bar gekriegt worden ist.
Genau.
Aber wie,
da gibt es ja noch so Klauseln wie Betrag dankender Haltung, ja, genau, so der Klassiker.
Voll, genau. Gibt es irgendwie so Vor- oder Nachteile, ob man als Band was Barbe haben sollte, dass immer nur ein Konto haben oder soll man anteilig dort und da was haben? Oder ist es tatsächlich egal? Oder sollte man sofort immer alles ins Konto einzahlen und ja nichts Bar und umliegen haben?
Also rein aus steuerlicher Sicht, sobald das Geld in eigener Sphäre sozusagen, und das ist es ja einerseits, wenn ich einen Geldbörsel habe oder auch wenn ich so ein Bankkonto habe, dann entsteht die Steuerpflicht. Ob ich das jetzt im Bargeld habe oder nicht, ist rein aus steuerlicher Sicht egal. Natürlich gibt es wieder andere Möglichkeiten, die man hat. Wenn man es am Bankkonto hat, kann man es vielleicht dann schneller verwenden etc.
Ja.
Oder solche Themen halt. Aber voll, grundsätzlich steuerlich egal.
Ja, wir haben oft das Thema in der Band mit, jetzt haben wir ein eigenes Konto und eine Merchkasse und vielleicht eine Ticketkasse und dann ist dort Bargeld, da Bargeld, da hat man Botzen daheim liegen, wenn man nicht so viel in der Kasse haben will. Dann hat man überall Listen und weiß, wie viel wo bar rumliegt und dann überlegt man sich, na, sollte das aufs Konto einzahlen? Na, muss ich dann irgendwie so eine Buchung machen und wie ist es dann, wenn ich es wieder brauche, dann muss ich das recht abheben. Ist es eigentlich wurscht oder sagt dann irgendjemand, hey, das ist Schiebung, wenn ihr so viel Bargeld um und rumliegen habt, aber wenn du sagst, es ist egal, dann...
Keine steuerliche Sicht ist es egal,
ja. Und weil ich nur Konto angesprochen habe, so ein eigenes Konto kostet ja meistens was, also sagen wir ein günstiges Online-Konto durch irgendeine Online-Bank. Brauche ich das unbedingt oder muss ich das haben oder kann jemand auch sein Privatkonto dafür verwenden?
Auch da ist wieder dieselbe Regel, wenn es in der eigenen Sphäre ist und das ist es genauso ein Privatkonto, dann entsteht die Steuerpflicht oder umgekehrt, wenn ich eine Ausgabe habe. Das heißt, Privatkonto ist kein Problem. Der einzige kleine Vorteil ist einerseits, dass es natürlich organisatorisch einfacher ist, wenn man nur ein Firmenkonto hat. Und wenn man ein reines Firmenkonto hat, kann man auch die ganzen Bankspesen etc. als Betriebsausgaben absetzen.
Ah, auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Gut zu wissen.
Weil sonst ist ja Privat und Business gemischt und da einen Prozentsatz zu ermitteln, zu wie viel Prozent verwende ich das Konto, das ist unrealistisch.
Voll. Da kann ich vielleicht die erste Empfehlung auch rausgeben. Ich verwende nämlich selbst für mich und meine Bands und Selbstständigkeiten N26,
klar,
so ein Online-Band. Und die haben echt einen irrsinnigen Vorteil. Du kannst da Spaces machen, also quasi Subkonten. Die können entweder Bereiche bleiben oder auch ein IBAN haben und nicht zum Konto werden. Und das Gute ist, dass du auch von denen überweisen und empfangen kannst. Das heißt, ich habe zum Beispiel also Umlaufkonto, wo regelmäßig alles ab und die Sachen bezahlt werden. Dann habe ich ein Konto, wo alles reinkommt und dann sehe ich automatisch, da habe ich nur Benachrichtigungen, weil das andere nervt mich. Ah, der hat wieder seine Rechnung gezahlt, cool, dann kann ich das mit Drag and Drop einfach umziehen und habe eine schöne Übersicht. Dann habe ich auch ein Rücklagenkonto oder wenn ich mir jetzt irgendwas, ein neues Instrument oder so gönne, dann habe ich da ein Sparkonto, wo ich sagen kann, von alles, was einer kommt, zweigt 10% ab. Also das, ich meine, das N26 ist nicht nicht die einzige Online-Bank, die sowas hat, es gibt andere auch, aber sich sowas zu überlegen ist sehr einfach und auch sehr günstig. Man kann sich gegenseitig empfehlen, kriegt man ein bisschen Geld dazu und es ist sofort übersichtlich.
Ja, weil du auch das angesprochen hast, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, solche Kontenteilungen nenne ich es einmal oder mehrere Unterkonten sind auch sehr hilfreich natürlich, wenn man Geld zur Seite legt für spätere Steuerlast und SVS. Voll. Weil das ist der Unterschied zum Selbstständigen. Man kassiert einmal alles ein vom Kunden, hat seine Ausgaben, aber die Steuer zahlt man dann erst im Schnitt so 1-2 Jahre später und da wäre es gut, wenn man Reserve am Konto hat.
Voll. Ich meine, wenn man als junge Band hoffentlich meinen Rat befolgt und so eine Kostenübersicht macht, dann weiß man, okay, im Jahr so viele Ausgaben und obwohl ich so viele Einnahmen habe und da jetzt, weiß nicht, Hausnummer 5.000 Euro steht, ist das nicht die einzige Wahrheit, weil ich weiß, dass ich nur 4.000 Euro zahlen muss. Das kann ich zwar in so einem Excel, in so einer Übersicht schon sehen, aber es passiert schneller mal, wenn ich das Geld im Konto habe, dass ich es halt ausgib. Und wenn ich das halt vorher in ein anderes Konto gebe und das ist irgendwo versteckt, ganz unten in der Liste, dann nehme ich das Geld weniger schnell her und sehe, okay, ich habe unter Anführungszeichen nur 1.000 übrig und verschäbel nicht das andere Geld, das ich vielleicht später brauche. Voll. Unabhängig jetzt vom Thema Konto, aber allgemein so Geldflussthema. Was ich mich oft frage dann, wenn man als Band irgendwo Gage kriegt und das Geld wird dann aufgeteilt. So das Thema, auch wenn man jetzt noch nicht selber gegründet hat, irgendwas, dass einer Rechnung für alle ausstellt und die anderen Bandmitglieder stellen dann eine Rechnung an ihn aus, dass man die Gagen aufteilt, gibt es ja auch. Beim Konto hat theoretisch jeder Zugriff und man kann sich alles immer auszahlen, wenn man will. Aber gibt es da eine Go-To oder eine elegante Lösung für sowas? Oder irgendwas, was du empfehlst, was praktisch ist?
Also was wir eingangs erwähnt haben, natürlich, wenn man das Ganze als OG oder GSBR führt, weil dann gibt es ja nur einen Ansprechpartner, nämlich die Gesellschaft als solche. Sonst ist es natürlich zulässig, wenn ich es jetzt zum Beispiel auch mit der Baubranche vergleiche, dass einer sozusagen der Generalunternehmer ist, der kassiert dann vom Auftraggeber und alle anderen sind dann sogenannte Subunternehmer, die anderen Musiker oder die Mitglieder der Band eben, und die stellen dann selbst Honorarnoten. Das ist durchaus zulässig.
Ja, der einzige Nachteil bei so Generalunternehmen ist, dass die Umsatzgrenze für die Person halt dann kurzzeitig extrem ansteigt.
Richtig.
Wenn die Person die gesamten Gagen dann aufs Konto kriegt und offiziell ausstellt.
Genau, und dann auch eventuell über, weiß ich, da werden wir vielleicht später noch ansprechen, auch über die Grenzen für die Umsatzsteuer dann aus dem Grund kommen könnte.
Genau, voll, absolut. Weil eben, wie wir schon gehört haben, Gewinn und Umsatz ist leider nicht dasselbe. Ja. Gut, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt eine Band, die hat sich irgendwie gegründet, wie sie es braucht, hat eine Kosten, also eine Kostenrechnung gemacht mit allen einen Ausgaben, was sie später gleich wiederverwenden kann, hat ein Konto, vielleicht sogar mit Subkonten, nicht Kontos, Konten, und weiß, was Umsatz und Einnahmen ist und was Ausgaben sind, weiß, was eine Rechnung ist, wie sie die Rechnung schreibt, dass sie alle auch sammeln und alles. Mhm. Was mir gerade einfällt, bevor ich die Auflistung fertig mache, ist es wurscht, ob die Rechnung digital oder analog liegt, muss ich die ausdrucken, unterschreiben, sammeln, oder reicht denn, dass er Drive-Dropbox-Ordner, wo alles immer dummlampen wird?
Das ist tatsächlich momentan ein bisschen ein schwieriges Thema. Mhm. Grundsätzlich, wenn es ein Original ist, dann sollte das Original natürlich aufbewahrt werden. Das ist grundsätzlich wichtig. Es gibt nach gesetzlicher Definition die Möglichkeit, es auf einem dauerhaften Datenträger zu speichern, aber auch da muss dann irgendwie gewährleistet sein, dass dann keine Veränderungen und so weiter möglich sind. Ja. Also komplexe Buchhaltungssysteme können das natürlich.
Ja.
Aber ob man es jetzt, wenn man es schon in Original bekommt, beispielsweise wenn ich jetzt wieder den Billa anspreche, oder auch natürlich einen anderen Supermarkt, ich will keine Werbung machen, ja. Dann diese einscannen, ja, es wird oft gemacht, aber es ist momentan auch so ein bisschen so ein strittiger Punkt. Vor allem habe ich auch jetzt gesehen, dass teilweise ChatGPT schon täuschend echte Rechnungen erstellen kann. Mhm. Und das wird vielleicht dann auch ein Argument sein, dass die Finanz dann sagt, es müssen echte Rechnungen vorhanden sein.
Voll.
Was auch natürlich noch zu beachten ist, gerade solche Rechnungen von Supermärkten bleichen schnell aus, das ist so Thermopapier.
Ja.
Und da ist dann schon notwendig, dass man selbst dafür Sorge trägt, dass das auch lesbar bleibt. Das ist die Verantwortung vom Unternehmer. Also da ist es dann in der Praxis üblich, dass man es einfach kopiert und aber trotzdem das Original dazu heftet, damit es quasi noch einen Connex gibt.
Voll. Auch ein weiterer Kevin-Tipp für all jene, die iPhones haben. iPhone kann über die Notizen-App ein PDF scannen. Das heißt, man legt einfach die Rechnung gemütlich am Tisch. Es muss nicht gerade sein, es muss nicht gebügelt sein. Es ist wurscht, wie Schatten und Licht. Da hängst du das Handy drüber.
Für andere Handys gibt es das als App.
Voll, ich würde gerade sagen, gibt es wahrscheinlich Apps auch für das. Aber iPhone hat das Bild hin, deswegen weiß ich das. Dann wird diese Rechnung gescannt, es wird der Raum abgeschnitten und dann kriegst du eine saubere PDF, schwarz-weiß, limitiert, dass es nicht so viel MB braucht, Speicher. Und kannst du das theoretisch gleich an die Dropbox oder an die Drive schicken und hast gleich mal digitale Ablage.
Genau.
Also mach das unbedingt, weil dann, mein Foto machen geht natürlich auch, aber es ist halt dann ein Foto, das geht im Fotoordner unter zwischen den 10 Gig Fotos. Weil selbst wenn man es dann verliert oder durch Thermopapier einmal im Auto lässt und die Rechnung ist verblichen, hat man es zumindest so gleich mal gesichert. Mhm. Jetzt haben wir die Rechnung geschrieben, das Geld ist am Konto, alles super. Und jetzt haben wir schon diese, wo wir gesagt haben, diese Kostenaufstellung, was ich vorher schon Buchhaltung genannt habe, das am Ende vom Jahr ja zu einer legitimen Buchhaltung wird, wo ich aufgelistet habe, was Ein- und Ausgaben waren, belegt habe, wann ist am Konto ein- und ausgegangen, was ist die Rechnung dazu, vielleicht eine Beschreibung, was es war. Was ist da, vielleicht kannst du zu jeweiligen Gesellschaftsformen dazu sagen, was ist Pflicht, was muss ich machen, was ist optional, was ist empfehlenswert. Dass wir so allgemein ins Buchhaltungswesen ein bisschen reintauchen noch.
Ja, also grundsätzlich gibt es die Unterscheidung eben, schon kurz angeschnitten, Einnahmen-Ausgabenrechnung oder doppelte Buchhaltung, also Bilanzierung, Bilanz erstellen. Das Thema hast eigentlich nur, wenn wir, was wir schon eingangs erwähnt haben, die Umsatzgrenzen überschritten sind, die berühmten 700.000 Euro. Oder wenn es eine GmbH oder, wird beim Musiker unrealistisch sein, AG ist.
Ja.
Sonst eigentlich Einnahmen-Ausgabenrechner. Das heißt, dass solange es irgendwie praktisch handelbar ist, kannst du das eigentlich über Excel machen und später dann halt über Buchhaltungsprogramme.
Ja, da möchte ich kurz drüber reden, weil du vorher schon Datensicherung und Schreiben gesagt hast. Buchhaltung sollte eigentlich im Nachhinein nicht veränderbar sein und selbst wenn man einen Fehler macht, macht man halt Korrekturbuchungen oder Korrekturzeilen. Das ist aber im Excel halt nicht so. Wie ist das so, wie ist das Finanzamt gegenüber eingestellt, wenn du da so eine Excel hinschickst oder was, ein PDF vom Excel oder so?
Ja, der Unterschied ist, bei der Buchhaltung hast du die doppelte Buchhaltung, das heißt, da hast du auch eine ganz andere Rechtsform. Da gibt es auch steuerlich Unterschiede, weil da werden Einnahmen-Ausgaben schon relevant, wenn nur eine Rechnung gestellt wird. Wenn du einfache Einnahmen-Ausgabenrechnung hast, dann ist das typischerweise auch wenn natürlich oft ein eigenes Bankkonto gemacht wird, aber typischerweise ist das sowieso mit dem Privatleben vermischt. Das heißt, da gibt es sowieso nie eine, ich sage mal, eine vollständige Überprüfbarkeit vom Finanzamt. Mhm. Und deswegen ist Excel auch vollkommen ausreichend, weil man kann es ja trotzdem belegmäßig nachweisen. Und einnahmenseitig kann man es zumindest nachweisen, dass langfristig, je nachdem wann die Kunden zahlen, alle Rechnungsnummern vorhanden sind.
Ja.
Sind wir wieder beim Thema fortlaufende Rechnungsnummer.
Voll. Also ey, wenn ich von Anfang an alles sauber und transparent mache und alles irgendwie nachvollziehbar und belegbar und plausibel ist, genau, wird das Finanzamt da selten sagen, das glaube ich dann nicht so als Strafe, wenn ich irgendwie dann am Ende vom Jahr zum Straucheln komme und dann noch irgendwas aus dem Ärmel schüttelt und mir Fehler unterläuft, dann ist natürlich ein bisschen suboptimaler jetzt für mich.
Wobei es nie so pauschale Feststellungen gibt mit das passt nicht, sondern dann gibt es Rückfragen vielleicht zur Ausgabe XY, warum ist die betrieblich bedingt und dergleichen und dann,
voll,
dann kommt man halt ins Erklären.
Absolut, also ich meine, ich verstehe, wenn jemand dem Finanzamt gegenüber prinzipiell aus persönlichen Einstellungen jetzt irgendwie nicht gut gestimmt ist. Ich persönlich sage, es ist zwar lästig, aber es sind Steuern, die uns allen zugutekommen und ich habe eigentlich jährlich Berührungspunkte mit dem Finanzamt, nicht nur, weil ich selbstständig bin und halt die Buchhaltung abgebe, sondern halt auch, weil es jedes Jahr immer irgendetwas gibt und ich habe immer angerufen, mir ist immer geholfen worden, es war immer freundlich. Also einmal habe ich Geld zurückgekriegt und das Geld ist nicht hergekommen, habe ich angerufen, was ist da los? Achso, nein, das ist irgendwo untergegangen. Scheinbar hätte es eine Rückfrage gegeben, aber er hat es mir dann direkt weitergegeben, weil die Mail nicht durchgekommen ist, whatever. 2 Tage später habe ich das Geld gehabt. Dann habe ich dann mal so eine Prüfung gehabt, haben sie gesagt, ja, das können sie nicht nachvollziehen, ich soll bitte die Rechnung schicken. Dann habe ich die Rechnungen geschickt und ich habe zugegeben damals nicht gewusst, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Steuerberater gehabt, dann habe ich irgendwas eingeben und haben sie gesagt, naja, das geht leider nicht so. Ich hätte es eigentlich so oder so eingeben müssen oder das und das ist der richtige Betrag. Das habe ich dann aufgrund der Originalrechnungen nachvollziehen können. Sie haben das korrigiert, das und das ist der Betrag, der rauskommt, passt, tschüss. Und letztes Jahr haben sie auch gesagt, ja, ich hätte was anderes eingeben sollen. Habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt einen Korrekturantrag. Dann ist der nicht durchgegangen, habe ich da ewig lang nachgerufen. Unterm Strich habe ich einfach die falsche Person einfach die ganze Zeit angerufen oder versucht anzurufen. Dann hat das noch, kurze Erklärung, auch funktioniert und jetzt ist alles abgeschlossen. Und ich habe gleich gesagt, du, mein Anliegen ist, ich will das richtig machen. Bitte sagt mir, wie ich das nächste Mal richtig machen kann, dann werde ich es berücksichtigen und dann haben sie auch gesagt, dann fertig. Also selbst.
Genau so ist es. Also es arbeiten dort genauso Menschen und ja, man kann natürlich auch Pech haben, aber wie in deinem Fall auch Glück natürlich. Und es geht einfach auch darum, es gibt bei vielen Sachen immer verschiedene Argumentationslinien. Da kann man auch argumentieren, da kann das Finanzamt auch eine andere Meinung sein. Natürlich, wenn man dann irgendwo im, ich sag mal, im Finanzstrafrecht sind, also irgendwelche gefälschten Rechnungen oder falsche Beträge oder sowas, natürlich gibt es dann strafrechtliche Konsequenzen, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber wenn es jetzt auf Unwissenheit beruht, dass man vielleicht Sachen nicht ganz 100% richtig ermittelt hat, ja, dann ist das so und dann wird es auch Korrekturen geben, das ist kein Problem.
Ja, voll. Zum Thema Buchhaltung, weil du eben gesagt hast, um das noch abzuschließen, man kann es über Excel machen. Ich mache es zum Beispiel persönlich über Google Sheets, das hat den Vorteil, es ist in Google Drive online und durch das, dass es online ist, können mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten und es hat automatische Historie. Wenn jemand mal einen Fehler macht, dann sieht man gleich, was falsch eingegeben worden ist. Und es ist, finde ich persönlich, einfach schneller und schöner und die ganzen Formeln funktionieren ja. Und es gibt auch, wenn man es wirklich größer macht, beruflicher macht, auch diverse Programme, Anbieter, die das machen. Die kosten dann teilweise ein bisschen ein paar Euro oder einmalig mehr Euro oder nicht. Um ein paar Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel Finanz.at, das kostet ein paar wenige Euro im Monat. Es gibt zum Beispiel Volvi. Das sind vielleicht ein bisschen moderner und neuer. Dann gibt es so ERP-Systeme, die das auch können, teilweise mit Rechnungen automatisiert verschicken. Die kosten dann vielleicht ein paar 100 Euro. Und auch ein persönlicher Pro-Tipp. Wir haben ja schon mal den Hannes da gehabt als Gast, der ja bei der Kulturvernetzung ist. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe damals schon gesagt, checkt euch die aus, weil die haben so viele Vorteile. Wenn man nämlich Mitglied ist bei der Kulturvernetzung Niederösterreich, die haben ein Buchhaltungsprogramm, das sogar geprüft ist. Das heißt, das ist eigentlich eine doppelte Buchhaltung, weil du kannst nichts korrigieren, du musst Korrekturbuchungen machen etc. Und du kannst es dann einfach easy den Auszug ans Finanzamt schicken. Und das Gute ist, die haben anhand von einem Kulturkatalog von Niederösterreich gängige Ein- und Ausgabenbuchungen mit Codes, die sie, das Finanzamt akzeptiert, quasi schon mal demomäßig eingespielt. Du kannst Projekte machen, Projektplanungen und Budgetplanungen machen. Ist ziemlich umfangreich und kostet, glaube ich, nichts, außer dass du halt Mitglied sein musst. Also gerade für so Vereine und kleine KMUs oder selbstständige Kunstschaffende ist sowas auch oft von Vorteil, wenn sie vielleicht doch irgendwie Sicherheit brauchen und ihnen halt Excel oder irgendwas am Computer halt vielleicht zu anstrengend ist, was ich auch verstehe.
Sehr gut, ja.
weil du vorher schon Liebhaberei angesprochen hast, würdest du vielleicht den Menschen da draußen erklären, was es ist, ob es etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist?
Das kann man so oder so sehen tatsächlich. Ja. Liebhaberei ist im Prinzip vereinfacht gesagt die Definition vom Finanzamt, dass ein bestimmter Fall, also ein bestimmtes Unternehmen, nicht jetzt eine einzelne Rechnung oder sowas, sondern das gesamte Unternehmenskonzept, eher einem Hobby zuzuordnen ist und nicht einem klassischen Business Case, mit dem man Geld verdient. Also das sind eben so, abseits jetzt von der Musik, klassische Bereiche wie Briefmarken sammeln zum Beispiel. Wer dem Finanzamt glaubhaft machen will, dass er berufsmäßig Briefmarken sammelt und deswegen ihm Verluste geltend machen möchte, das wird im Regelfall nicht funktionieren.
Ja.
Das ist die Definition von Liebhaberei. Hat den Nachteil, dass man Verluste nicht geltend machen kann. Auf der anderen Seite, wenn kleine Zufallsgewinne entstehen, auch diese nicht steuerpflichtig sind, weil es eben ein Hobby ist. Deswegen auch, je nachdem, auf welcher Sichtweise es man sieht, ist es sowohl positiv als auch negativ. Aber jetzt speziell als Künstler kann natürlich das Thema sein, wenn man viele Jahre Verluste schreibt, wenn wir jetzt in die vergangenen Jahre schauen, vielleicht, dass man argumentiert seitens des Finanzamtes, aufgrund von Covid hat man jetzt mehrere Jahre Verluste geschrieben. Und ein Unternehmen, das dauerhaft Verluste schreibt, muss zumindest so agieren, wie ein Unternehmen agiert. Neue Marketingmaßnahmen, neue Auftraggeber und dergleichen, damit man eben nicht in Liebhaberei fällt, sondern auch diese kurzfristigen Verluste wieder geltend machen kann.
Ja. Ist vielleicht gut zu wissen, weil wenn man jetzt nur wenige Auftritte im Jahr spürt, fällt es unter Liebhaberei, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt ein neues Projekt hochziehe, sollte man wahrscheinlich über wenige Jahre hinweg überlegen, wie ich dann buchhalterisch auf ein Plus komme, damit ich nicht als Liebhaber abgestuft werde.
Nicht als Liebhaber.
Ah ja, danke. Das ist ein lustiger Versprecher. Der bleibt drinnen. Die Agnes in der Regie lacht. Damit ich nicht unter die Liebhaberei falle. Das ist, glaube ich, richtig.
Wobei man dazu sagen muss, es geht darum, was sozusagen die Zielsetzung ist.
Ja,
also wenn man den ersten Jahre Verluste schreibt, das passiert jedem Unternehmer, dann kann man diese schon geltend machen. Nur wenn man nach 10 Jahren immer noch in der Verlustzone ist, dann wird das Finanzamt möglicherweise rückwirkend das als Liebhaberei einstufen.
Absolut, ja. Weil du gerade gesagt hast, es muss ja irgendwie ersichtlich sein, selbst wenn man länger Verluste schreibt, dass man zumindest neue Maßnahmen, Strategien probiert.
Genau.
Das klingt so, wie wenn, also in meiner Vorstellung von einem düsteren Finanzamt, du kriegst irgendwann so einen Brief mit einer Strafe, weil du in die Liebhaberei fällst.
Aber es wird nicht bestraft. Also
okay.
Es werden dann nur bisherige Steuergutschriften werden wieder neutralisiert.
Okay, ja. Man äußert sich in einer Rückzahlung wahrscheinlich
ja.
dann. Genau. Also unterm Strich Geld, das weg muss.
Ja, oder das ist richtig.
Aber das hört sich so an, dass man auch darüber reden kann mit, hey, liebes Finanzamt, da schaut sich meine Dings an, das war mein Portfolio, das habe ich probiert, da Strategie, geht es einfach nicht aus, sorry, hört sich auch so an, dass das möglich
genau.
wäre.
Die faktische Frage, die sich das Finanzamt immer stellt, hat man jetzt eher wie einer gehandelt, der das als Hobby so nebenbei macht und eigentlich ist es mir egal, oder hat man es wie als Unternehmer alles versucht und gemerkt, okay, es hat nicht geklappt, ich muss jetzt meinen Markenauftritt ändern, ich muss mein Social Media ändern, ich muss Mitarbeiter einstellen oder ich muss zumindest Mitarbeiter suchen. Also es gibt immer noch den Zufall am Markt, warum vielleicht das Business trotzdem weiter in Verluste schreibt, aber dass es eben ein reiner Zufall ist, obwohl man unternehmerisch handelt. Dann ist man nicht in der Liebhaberei.
Ja, voll. Sehr gut zu wissen. Wenn ich jetzt meine gedankliche To-Do-Liste so voranschreite, sind wir, glaube ich, eh schon ziemlich am Ende. Also wenn wir sagen, ohne es jetzt nochmal zusammenzufassen, ist das letzte Thema, was für mich noch übrig bleibt, so um das Finanzenthema abzuschließen. Ich als junge Band betreibe das jetzt schon ein paar Jahre so gut, dass ich vielleicht schon ein bisschen Plus mache oder Einnahmen habe oder zumindest nicht immer ewig lang im Minus bin. Aber meistens haben alle Leute noch irgendwie zumindest einen Haupt- oder einen Nebenjob oder irgendwie eine Anstellung oder irgend sowas. Und da gibt es ja immer die Frage aus der Praxis, wie viel darf ich denn dazu verdienen? Wie tue ich das dann ein, wenn ich irgendwo angestellt bin und wo gebe ich das bekannt? Ich bin selbstständig, muss jetzt dann nur mehr Steuern zahlen, weil ich eh schon in einer Steuerklasse bin, etc. etc. Was sind so deine Praxiserfahrungen oder Werte oder Tipps?
Ja, also wenn du nur angestellt bist, also genau ein Dienstverhältnis hast und sonst keine anderen Einnahmen, auch nicht vielleicht eine kleine Vermietung nebenbei oder irgendwelche anderen Quellen, dann gibt es tatsächlich einen Freibetrag für geringe Gewinne. Der liegt bei 730 Euro Gewinn im Jahr. Also das ist gerade, wenn du ein bisschen über der Grenze bist, sage ich einmal. Wenn du darüber bist, ja, dann bist du eben, wie richtig angesprochen, aufgrund der höheren Steuerklasse auch in einer Steuerlast, klar. Und die Dienstverhältnisse werden aber, wie man es auch von der Arbeitnehmerveranlagung kennt, automatisch an das Finanzamt gemeldet. Das heißt, man macht die Einkommensteuererklärung, gibt die ganzen selbstständigen Einkünfte ein und der Rest ist automatisch im System drin.
Voll. Das heißt da im Umkehrschluss, dass ich potenzielle Gewinne so versteuert, wie ich jetzt auch schon in der Steuerklasse bin, wenn jetzt als Angestellten eigentlich unter Anführungszeichen schon gut oder okay verdienen.
Ja, das ist jetzt eine schwierige Vergleichsrechnung, weil dadurch, dass wir einen Tarif haben, der sich immer am Einkommen bemisst,
ja,
ist jeder weitere Euro Gewinn erhöht deinen Durchschnittssteuersatz.
Genau, ja, voll. Gibt es dann eigentlich eine Grenze oder eine Regelung, wenn ich nebenbei selbstständig bin, wie viel ich überhaupt dazu verdienen darf oder angestellt bin, oder wenn ich nebenbei in 10 OGs bin, weil ich die 10 Bands habe, oder ist es eigentlich völlig wurscht, Hauptsache unterm Strich ist in der Gesamtbuchhaltung für mich persönlich alles angegeben?
Genau, also in Summe werden alle Einkunftsquellen zusammengezählt und dann die Steuer neu berechnet, minus die Lohnsteuer, die schon abgezogen wurde, und daraus ergibt sich dann eine Gutschrift oder eine Nachzahlung.
Ja, ist vielleicht gut zu erwähnen, weil es ja alle Grenzen betrifft. Genau. Also alle Umsatzgrenzen, auch für die SVS, auch für die Umsatzsteuer, die beziehen sich ja nicht nur auf die jeweiligen Anteile, Beteiligungen, Anstellungen, Firmen, sondern das Gesamtbild.
Ja, wobei Umsatzsteuer SVS sich nur auf selbstständige Einkünfte bezieht.
Ja.
Also wenn wir jetzt, machen wir ein utopisches Beispiel, wenn du jetzt 100.000 verdienst als Angestellter und 2.000 Euro Umsatz hier hast, unterliegst du trotzdem nicht der Umsatzsteuer.
Voll, aber das heißt, wenn ich jetzt in 3 Bands bin und alle verdienen gut, wird das...
Genau, alles, was selbstständig ist. Alle Tätigkeiten, die nicht der nicht-selbstständigen Tätigkeit sozusagen unterliegen.
Absolut, ja. Nur weil ich es jetzt auch gerade angesprochen habe, du vorher auch schon Umsatzsteuergrenze. Wie hoch ist die und was bedeutet die, wenn ich es erreiche oder wenn ich es eben nicht erreiche?
Da gab es jetzt eine Neuerung dieses Jahr, eine Erleichterung. Also seit 1.1.25. Nämlich früher, hat man vielleicht gehört, lag die Grenze bei 35.000 Euro Umsatz. Die ist jetzt angehoben worden auf 55.000, sind ja alles Jahresgrenzen.
Ja.
Also eine recht großzügige Inflationsanpassung, würde ich das mal nennen.
Ja.
Und der neue Unterschied ist, früher ging es darum, hopp oder drop. Das heißt, war man über diese Grenze, ist der Umsatz für das ganze Jahr auch rückwirkend umsatzsteuerpflichtig. In der neuen Regelung erst ab dem Umsatz, mit dem man diese Grenze überschreitet.
Cool.
Das heißt, man kann 54.000 Euro verdienen, umsatzsteuerfrei, und die Rechnung, die dann dazu führt, dass man über die 55 kommt, also zum Beispiel eine Rechnung über 2.000 Euro, ab dieser Rechnung unterliegt man dann der Umsatzsteuerpflicht.
Für alle, die jetzt fragen, was die Umsatzsteuer ist, das ist dieses plus 20% am Ende von der Rechnung.
Respektive 13%.
Oder 13%, genau, danke. Aber vielleicht lagern wir das Thema Umsatzsteuer dann aus, weil es eben sehr komplex ist. Ich meine, es betrifft hoffentlich, oder wenn es jemanden betrifft, dann läuft es eh schon so gut, dass man sich darüber Gedanken machen kann und soll und darf.
Genau, also 50.000 Euro im Jahr, da sprechen wir schon von einem ganz gut gehenden.
Genau. Und bis dahin fällt man unter die sogenannte Kleinunternehmerregelung, richtig?
Genau.
Was bedeutet das? Oder wie ist das in der Praxis?
Dass man nicht der Umsatzsteuer unterliegt, aber man ist aus dem ganzen Umsatzsteuerregime draußen. Weil hat man Umsatzsteuer, die man abführt, kann man sich umgekehrt Umsatzsteuer zurückholen, die man für Rechnungen bezahlt. Das ist die sogenannte Vorsteuer. Der Kleinunternehmer hat keine Umsatzsteuerpflicht, aber kriegt auch keine Vorsteuern zurück.
Also das ist halt gut, wenn man umsatzsteuerbefreit shoppt, weil dann schaut man sich dann beim Preis beim Thomann an, denkt man, digital ist da ja, und dann rechnet man 20% weg, dann denkt man, jetzt kann ich mir das leisten. Aber eben nur wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, genau, wie du sagst. Ja, ich wurde gerade korrigiert, 19% der Thomann in Deutschland. Genau. Was vielleicht noch wichtig ist bei dieser Rechnung, ist, dass ja oft VeranstalterInnen und Leute im Business immer mit Nettopreisen und Gagen rechnen. Und das kann halt oft einmal in einer Kalkulation, wenn man fleißig ist und die macht, blöd sein, wenn man dann die Rechnung kriegt und es da plötzlich 20% teurer ist, weil man halt selber halt der kleine Fisch ist, der noch keine Umsatzsteuer verrechnen muss oder darf. Aber alle anderen das natürlich machen und dann muss man vor allem mehr zahlen oder kriegt vielleicht unterm Strich irgendwo weniger raus. Also das kann ja auf alle Fälle im Hinterkopf behalten, wenn man Gagen ausmacht oder verhandelt oder mit jemandem aufspricht, ist es so im Business also üblich, dass man immer von Nettogagen rechnet und was tatsächlich rauskommt, sind plus 20%.
Im Zweifel vielleicht auch darauf beharren, dass im Vertrag steht, inklusive oder exklusive Umsatzsteuer.
Genau, brutto wie netto oder irgendwelche Sachen. Ist sicher gut, wenn man mal drüber redet, als wie später dann einmal blöd schauen. Gut, perfekt. Ich glaube, unsere junge Band ist jetzt gerade sehr gut aufgestellt, was Finanzen, Steuern und Gründung anbelangt. Das Einzige, was mir noch einfällt, was vielleicht schon ein bisschen weiter gedacht ist, bevor wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, ist, wenn ich jetzt schon mal Konzerte in Deutschland spiele oder vielleicht sogar Italien, Slowenien, aka dem Ausland, was muss ich da so ganz grob beachten oder bedenken, wenn ich sowas tue?
Ja, also wenn wir jetzt wieder mit der Umsatzsteuer anfangen, ist dann tatsächlich nicht ausschlaggebend, wo ich spiele, sondern wo mein Vertragspartner sitzt. Aber gehen wir davon aus, es ist eine deutsche Agentur, die ein Konzert in Deutschland plant. Dann ist umsatzsteuerlich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, da gibt es ein eigenes Regime, Reverse Charge heißt das dann, wo man dann halt eigene Logik hat, wie man das Ganze meldet. Das heißt, man kassiert nur netto, muss es aber über ein EU-System ans Finanzamt bzw. das deutsche Finanzamt über das österreichische quasi dann melden. Das heißt, es fließen nur Nettogelder, ganz einfach gesprochen. Und einkommensteuerlich ist zu beachten, wenn Auftritte im Ausland stattfinden, dann wird im Ausland auch Steuer einbehalten. Mhm. Weil es gibt den Staat, wo du unbeschränkt steuerpflichtig bist, das ist, wo man sitzt oder wo man seinen Wohnsitz hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Da ist man mit allem steuerpflichtig, egal aus welchem Land. Und dann jene Staaten, in denen man tätig ist, wollen auch zusätzlich Steuern kassieren. Das heißt, man wird auf seiner Abrechnung dann irgendwas sehen wie Abzugssteuer, Quellensteuer oder dergleichen. Da ist es dann tatsächlich ausschlaggebend, mit welchem Land, weil es gibt mit jedem einzelnen Staat, abgesehen jetzt von Nordkorea und Russland, Abkommen, wie diese sogenannte Doppelbesteuerung dann vermieden wird.
Ja, okay, es hört sich noch sehr viel an und ich hoffe, dass Menschen, die das tun, vorher oder währenddessen oder nachher dann einfach am besten dich aufsuchen.
Das war jetzt aber nur eine grobe Zusammenfassung.
Ja, ja, aber ich merke schon, wenn ich das selber überlege, wenn ich einmal, also gerade für uns in Österreich als Mundart- oder deutsch sprechende Artists, die vielleicht so auch singen, ist Deutschland oft naheliegend, zieht das halt wahrscheinlich schon einen Rattenschwanz mit sich. Mhm. Das war jetzt aber nur steuerlich, du redest gar nicht von AKM und GEMA und allem drum und dran.
Also, ja, richtig.
Genau. Und es ist auch gleich die Überleitung zum nächsten und letzten Block, dass wir den Fokus mal kurz zu dir lenken. Mhm. Aber dafür würde ich vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Vielleicht, weil das noch was ein, was wir erwähnen könnten. Mhm. Vielleicht auch du, wenn du sagst, aus der Praxis, das wäre nur eine Frage, die du oft kriegst oder das fehlt noch rein überblickstechnisch, dass wir nur kurz drüber reden.
Ja.
Gut, das heißt, wir haben gehört, ob und wie und warum ich mich gründe und was die ganzen Gründungsformen für Vor- und Nachteile haben, was für mich als Künstlerin oder als Band relevant ist, wie sich das mit dem Finanzamt und mit allen anderen Organisationen spielt, was die für Vor- und Nachteile haben, was man machen sollte. Wir haben gelernt, wie man eine Rechnung schreibt oder was wichtig ist, was drauf ankommt, was draufsteht und warum und wieso. Auch zum Thema Konto, Kontoführung, Bareinnahmen und Subkonten und allem Tipps und Tricks drumherum. Bis hin zum Finanzwesen, was viel um die Buchhaltung gegangen ist, um Geldfluss gegangen ist, auch wieder ums Finanzamt, Selbstständigkeit, Verdienstgrenzen und dann sehr viel weiterführende Fragen. Das war jetzt eine, also mir raucht schon ein bisschen der Kopf, muss ich gestehen, es war sehr viel, aber es war jetzt schon sehr wertvoll und sehr viel Themen und Fragen und Inputs und Mythen, die wir geklärt haben. Und ich kann auch dazu sagen, obwohl das Thema immer sehr trocken ist und Leute das halt meiden und man als Kunstschaffender halt gerne mal im kreativen Chaos lebt und wenig Struktur und Ordnung hat, ist es vielleicht auch der Moment, wo man sagt, ohne jetzt dir den Ball als Steuerberater wegzunehmen. Man kann es einfach mal sich mit der Band gemeinsam zusammensetzen. Es gibt meistens jemand, der Talent dafür hat. Man kann sagen, hey, wenn man Management hat oder auch ein Bruder oder sonst irgendjemand, der sagt, der kann das auch schon wieder machen oder jemand, der vielleicht Erfahrung damit hat. Und letztendlich schaut es auch nicht, wenn man sagt, man geht einmal 1-2 Stunden in einer Kanzlei, eben zum Beispiel zu dir, sagt, hey, wir wollen das machen. Man dröselt das auf, macht eine Planung und dann war es eigentlich auch.
Genau, weil, wie du sagst, man muss jetzt nicht dem Steuerberater alles geben. Das ist durchaus in der Praxis auch üblich, dass man zum Beispiel selbst die Buchhaltung macht und der Steuerberater macht nur die Steuererklärung. Oder man stellt es überhaupt selbst und macht mal nur ein Beratungsgespräch für 1-2 Stunden, um vielleicht noch über Optimierungen zu sprechen. So kann man natürlich auch Kosten sparen.
Absolut, voll. Und was ich eben also zwischendurch versucht habe, zum Einstreuen, was ich halt sehr charmant finde im ganzen Thema ist, dass mit dem halt sehr viel Ordnung und Struktur reinkommt. Man muss sich halt sehr viele Gedanken machen, was will man, welche Ziele setzt man sich, welche Gigs spielt man, wie schaut das dann finanzierungstechnisch aus, plus, minus, brauche ich nur irgendwo Gigs, um ein Minus zu decken oder kann man sogar Dinge anschaffen und die dafür absetzen, bis hin zu, hey, wie geben wir uns als Band, wenn wir Rechnungen schreiben, das sollte doch nicht ein Wertdokument sein, es wäre doch cool, wenn ein Bandlogo drauf ist und vielleicht der Schriftart und das einen Briefkopf hat, da kommt man dann auch sehr viel in die CI rein, wie schaut mein Pressekit aus, wie schaut mein Ride aus, natürlich kann so auch meine Rechnung ausschauen und auch natürlich weiterführend dann auch Verträge und etc. Also da kommt mit diesem Thema schon sehr viel mit an Informationen und an Dingen und an To-Dos und auch an Möglichkeiten. Dementsprechend hoffe ich, dass man in den letzten x Minuten euch viel mitgeben haben können. Genau, aber um jetzt nochmal den Spot zu dir zu geben. Mhm. Du hast, wenn wir schon ein bisschen über Beratung geredet haben, was sehr Cooles mitgenommen für unser Gewinnspiel. Das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Instagram, also schaut unbedingt rein. Aber vielleicht magst du ganz kurz ankündigen und anteasern, was du mitgenommen hast als Preis.
Sehr gerne. Also es war jetzt natürlich schon viel Informatives dabei, aber das ist natürlich klarerweise eher für die Allgemeinheit so gerichtet. Das ist ja auch die Zielrichtung. Aber was ich anbieten möchte unter allen, die eben mitmachen bei diesem Gewinnspiel, biete ich gerne ein kostenloses Beratungsgespräch für eine Stunde an, wo eben dann noch konkrete Fragen zur konkreten Situation beantwortet werden können. Ja, also das ist es.
Voll, also das ist es. Mega, danke dir.
Sehr gerne.
Würde ich fast schon selber wieder mitmachen und dann Fake-Account, was ich nie gemacht habe, aber wieder mal schade, dass man mitmachen darf. Genau, und zu guter Letzt gibt es noch die traditionelle Frage. Lieber Gerhard, wenn du den Backstage-Coffee-Podcast hören würdest, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen?
Boah, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage.
Ja, es darf natürlich, kann eine Person aus der Musik sein, es kann eine fiktive Person sein, es kann irgendjemand sein aus dem Musikbusiness, aus einer verwandten Branche, Gewerkschaft, Agentur. Mhm. Idealerweise kann man die Person dann auch anrufen und anfragen, hey, der Gerd hat gesagt, du bist leiwand, komm zu uns her.
Ja, also es ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich arbeite steuerlich mit Künstlern, sondern mich interessiert auch Musik. Also das ist tatsächlich natürlich so. Mhm. Und deswegen finde ich Agenturen immer ganz spannend, weil man da einfach einen Großteil an Musikern hat oder eine Vielfalt an Musikern hat. Und ja, nachdem ich ganz gern selber auf Festivals gehe und leider ist dieses Jahr nicht geschafft habe, auf Snowbarock zu gehen, wäre es natürlich super, wenn ihr schaffen würdet, den Ewald irgendwie, ja. den Veranstalter vom Snowbarock mal zu einem Interview bewegen zu können.
Ja, sehr gern. Also jetzt, wo Snowbarock vorbei ist, hat er wahrscheinlich wieder Zeit. Eben. Ich gebe ihm noch ein paar Tage zum Ausnüchtern und rufe ihn an. Perfekt. Ja, ist eine gute Idee. Also gerade im Booking und Veranstaltungstechnik haben wir eh einiges noch vor und werden wir sicher noch spannende Gäste einladen. Vielleicht ist das Veranstaltungsteam vom Nova dabei. Da freuen wir uns sehr. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, danke. Danke, dass du da warst, dein Wissen geteilt hast.
Sehr gerne.
Und sehr viel, ich wollte schon sagen, ausgeplaudert hast, aber halt für uns kompakt zusammengefasst und auf den Punkt gebracht hast.
So kann man es gut zusammenfassen, ja, genau.
Ich freue mich dann, wenn ich selber die Folge dann höre, wenn sie rauskommt, damit ich dann mitschreiben kann und alles, was ich jetzt gesagt habe und gehört habe, dann verarbeiten kann. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, dass wir uns dann wieder in 2 Wochen hören bei der nächsten Folge Backstage Coffee. Lieber Gerhard, nochmal abschließend danke, dass du da warst. Wir werden uns
danke.
Wir werden dann draußen in der Sonne gemütlich ausschwitzen. Es ist schon sehr heiß im Studio. Und bis dahin, bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von BizSounds.